Und jetzt bei mir im Studio ein Mann, dem die Leute sozusagen immer mehr in die Partei eintreten. Seine Partei heißt Die Partei. Die Partei ist ein Akronym und ein Apronym gleichzeitig. 2004 wurde sie gegründet. Zu der Zeit war er noch Chefredakteur der Satirezeitschrift Titanic, war unter anderem auch für Spam, das Satiremagazin des Spiegels, zuständig und Chef dort und war bei der Heute-Show. Und mittlerweile sitzt er für Die Partei im Europaparlament. Bei mir jetzt sozusagen per Telefon zugeschaltet hier im Studio Martin Sonneborn. Schönen guten Tag.
Guten Tag. Ich habe den Anfang des Satzes der Vorstellung schon wieder vergessen, weil es so lang war, aber ich glaube, es stimmt alles.
Ja, ich habe es auch schon wieder vergessen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob der Satz so korrekt war, grammatikalisch. Ich hoffe doch. Wenn nicht, schneiden, würde ich mal sagen. Ja, wie geht's jetzt nach den aktuellen Ereignissen zur Landtagswahl? Hat die Partei denn einen Wählerauftrag oder einen Regierungsauftrag bekommen?
Ja, ich habe gestern kurz nach 18 Uhr in den üblichen sozialen Netzwerken erklärt, wir haben einen ganz klaren Auftrag zur Regierungsbildung, allerdings von relativ wenig Wählern. Und das ist ein schöner Erfolg. Wir konnten unsere Ergebnisse steigern, wie üblich. Und ja, ich glaube, es sind noch, wir haben jetzt in Sachsen-Anhalt 0,5%. Baden-Württemberg ist noch nicht ganz raus, da zählen sie wahrscheinlich noch. Und in Rheinland-Pfalz kann ich keine Zahlen vermelden, weil wir da nicht angetreten sind, damit die Unterstützung nicht zusammenbekommen. Aber alles ist gut gelaufen und ich glaube, wenn wir noch 64 weitere Wahlgänge bestreiten, dann haben wir irgendwann die absolute Mehrheit in diesem Land, weil wir uns halt ständig verdoppeln, unsere Ergebnisse.
Da scheint die AfD ja ein bisschen erfolgreicher zu sein, wenn ich es recht in Erinnerung habe, 2013 gegründet und jetzt in Sachsen-Anhalt mit 24,4% im Landtag, dort mit 25 Sitzen jetzt vertreten. Haben Sie sich schon überlegt, aus Publicity-Gründen vielleicht in die AfD einzutreten?
Nein, ich habe lustigerweise gerade Bernd Lucke, den Mitbegründer dieser unseriösen Kleinpartei, getroffen im Europaparlament und habe ihm im Gegenzug angeboten, dass er bei uns einen unsicheren Listenplatz haben könnte vor der nächsten Wahl. Ich dachte so an Listenplatz 140, irgendwas, was bestimmt keine Auswirkungen hat. Und er hat dann im Gegenzug gefragt, ob ich nicht lieber in die Alpha-Partei möchte. Eine Partei, die ihren Hörern unbekannt ist, das ist der weniger unseriöse Teil der AfD, der sich damals abgespalten hat und jetzt ein eigenes Leben fristet. Nein, also ich glaube nicht, dass ich in die AfD eintreten werde.
Gibt es dann vielleicht schon Strategien, die jetzt die, ich sag mal, reinen Protestwähler der AfD, die zumindest den Rassismus und den Nationalismus, der vordergründig in der AfD vorhanden ist, zumindest nicht ablehnen? Gibt es schon Strategien, wie man diese Leute für die Partei gewinnen kann?
Nein, überhaupt nicht. Ich beobachte zwar meine geschätzte EU-Kollegin Beatrix von Strolch, die sitzt ja einige Plätze neben mir im Europaparlament und schaue, was wir da lernen können. Aber in der Richtung gibt es im Moment noch keine Strategien. Das ist aber auch zu frisch jetzt gerade, das Wahlergebnis. Wir müssen das erstmal interpretieren. Jetzt darf man nicht vergessen, dass Sachsen-Anhalt der vermutlich dümmste deutsche Staat ist, das dümmste deutsche Bundesland und insofern jetzt auch keine große Rolle spielt, ob da die AfD irgendwo in einem Parlament sitzt und zweite oder dritte oder stärkste Fraktion ist.
Wie kann man Menschen heutzutage noch für Politik interessieren und wie kann man sie da noch erreichen, besonders auch als Politiker?
Also wir haben für uns ganz klar die Lösung gefunden, wir müssen populistisch sein, populistischer als alle anderen Parteien. Jetzt gibt es natürlich so Newcomer wie die AfD, die das auch relativ gut beherrschen und mit deren Strategien müssen wir uns jetzt auseinandersetzen. Wir haben allerdings eine etwas andere Herangehensweise bei Wahlen. Man sieht uns ja auch als intelligente Protestpartei, also im Prinzip eine Partei, die man wählen kann, wenn man keine andere Partei wählen möchte und wenn man Abitur hat, das gehört dazu und das unterscheidet uns auch von der AfD. Und wir arbeiten mit satirischen Mitteln, also auch mit komischen Plakaten, die den Gegner, den politischen, beleidigen und herabsetzen und das Ganze in möglichst komischer Art und Weise. Das gilt eigentlich als erfolgreich in diesem Land und ich glaube, wir werden an diesem Kurs auch dann weiterführen.
Sie haben mal gesagt, wenn ich das jetzt richtig zusammenbekomme, dass es mehrere Wege gibt, wie man auf den immer irrsinniger werdenden Kapitalismus reagieren kann. Man kann Alkoholiker werden, man kann in den bewaffneten Widerstand gehen und man kann sich satirisch mit den Dingen auseinandersetzen. Man kann jetzt sagen, letzteres, also satirisch sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, das ist dann die Partei. Sind die Leute, die wahrscheinlich Alkoholiker werden oder in den bewaffneten Widerstand gehen, sind das die Leute, die jetzt AfD wählen?
Das weiß ich nicht. Ich habe noch nicht so viele Wähler gesehen. Wir haben mal kurz überlegt, ob wir einen Film drehen über AfD-Wähler, haben uns dann aber gedacht, das ist zu einfach, weil das meiste, was man so aus Pegida-Demonstrationen hört oder jetzt auch von AfD-Wählern, weil das doch auf einen erschütternden Zustand schließen lässt. Insofern sind die, glaube ich, auch gar nicht satisfaktionsfähig. Mit der Parteispitze muss man sich natürlich auseinandersetzen und wir haben das ja auch getan mit einigen Plakaten. Ich erinnere mich gerne an ein Plakat. Unsere Parteiplakate haben immer roten Hintergrund und dieses hatte also eine weiße Schrift auf diesem roten Feld. Und da stand, der Storch bringt die Kinder, die Storch erschießt sie, etwas kleiner drunter. Das hat uns viel Freude und auch einige Wähler, glaube ich, eingebracht. Und es gab dann Initiativen in Halle und Umgebung zum Beispiel. Da haben ein paar Leute sehr schöne Plakate gestaltet, auf denen die AfD-Wähler aufgefordert wurden, zur Sicherheit AfD und NPD zu wählen. Jetzt für die unbedarften Hörer, das würde also den Wahlschein oder den Wahlzettel dann ungültig machen. Und das wurde als Plakat jetzt auch bundesweit teilweise verbreitet, diese Aufforderung, beide Parteien zu wählen. Es gab dann Plakate im typischen AfD-Look, auf denen auch stand, Wahlbetrug verhindern, Wahlzettel unterschreiben. Und ich habe selber im Netz Kommentare gesehen von Wahlhelfern, die sich da offensichtlich hinterher totgelacht haben, weil sie unterschriebene Wahlzettel gefunden haben, vermutlich aus dem AfD-Spektrum. Und ich weiß überhaupt nicht, wohin dieser Satz jetzt noch führen soll, aber wahrscheinlich ist das alles richtig, was ich sage.
Ich stelle einfach die nächste Frage. Sie waren ja in verschiedenen Parteien, zumindest sind Sie als Titanic-Chefredakteur damals in alle wichtigen Parteien damals eingetreten. AfD gab es ja damals noch nicht. Welche von diesen Parteien, glauben Sie, erreicht denn die Menschen am besten?
Keine. Also wir sehen ja überall, dass, oder es gibt ja Austrittswellen in den etablierten Parteien. Wir sehen, dass die jüngeren Leute sich nicht mehr für Politik interessieren, dieser herkömmlichen Art und Weise. Das war ja auch der Grund, oder ich bin ja in sämtliche Parteien eingetreten damals, um herauszufinden, ob es eine Partei gibt, die das gut repräsentiert, was mir vorschwebt. Und da ich keine seriöse Partei gefunden habe, kam dann auch die Idee, eine eigene Partei zu gründen. Und ich glaube, wir erreichen relativ viele junge Menschen. Wir sehen das ja, wenn Schülerwahlen stattfinden, dann passiert es mal, dass bei einer, das war eine Wahl, die ich jetzt zitiere, mit, glaube ich, 350.000 wahlberechtigten Schülern ab der 7. Klasse. Da haben wir bundesweit ein Ergebnis von 4,2% gehabt. Dann gibt es an über der Hälfte der deutschen Hochschulen mittlerweile Parteigruppierungen, Liste genannt, die Partei-Hochschulgruppe. Und an einigen Hochschulen stellen wir sogar den Präsidenten des Studierendenparlamentes. Also ich glaube, wir haben relativ viel Zulauf von jungen Leuten, weil wir halt Politik in einer Art und Weise machen, die junge Leute mehr interessiert als diese abgedroschenen Dinge, die da die Altparteien betreiben. Und insofern sehe ich auch die Zukunft sehr positiv. Also je mehr ältere CDU-Wähler wegsterben und jetzt Schüler nachwachsen, die auch mit der Partei aufgewachsen sind, die das Zentralmagazin der Partei Titanic kennen, desto verheerender werden natürlich auch die Wahlergebnisse werden.
Aber um jetzt mal als Außenstehender zu fragen, der jetzt mit der Partei natürlich überhaupt nichts zu tun hat, woran liegt das, dass vor allen Dingen junge Leute in die Partei kommen? Die angeblich unpolitische Jugend, warum interessiert die sich mehr für die Partei als für andere Parteien? Wenn man sich jetzt vor allen Dingen die Wahlergebnisse der SPD in Sachsen-Anhalt mit 10,6% anschaut, das ist ja schon niederschmetternd sozusagen.
Es gibt zwei Unterschiede. Der eine ist natürlich, dass wir mit Witzen und mit satirischen Mitteln arbeiten. Das ist natürlich extrem unterhaltsamer als das, was die SPD zumal in Sachsen-Anhalt bietet. Und das Zweite ist, glaube ich, ich habe mal in einem Interview gesagt, auf die Frage, wie wir unsere Wahlkämpfe betreiben, dass den besten Wahlkampf für die Partei eigentlich die anderen Parteien führen. Denn je schlichter und je inhaltsleerer natürlich die Politik der etablierten oder ehemaligen Volksparteien wird, desto interessanter ist natürlich für junge Menschen eine Partei wie die unsere, die offen sagt, was sie will und die mit komischen Mitteln auf dem Weg zur Machtübernahme agiert.
Also kann man zusammenfassend sagen, Witze sind der beste Weg, um vor allen Dingen junge Menschen an die Politik ranzubringen, um sie dafür wieder zu interessieren?
Nicht für jeden, würde ich sagen. Also wenn man das Satiremagazin Titanic im Hintergrund hat, dann ist es ein guter Weg. Wenn man eine Witzfigur an der Spitze hat, wie die SPD zum Beispiel mit dem Schmierlappen Sigmar Gabriel, dann ist es vermutlich nicht die richtige Herangehensweise.
Schmierlappen Sigmar Gabriel, da genießt jemand seine Immunität als Abgeordneter, würde ich mal sagen.
Ich hatte mal für die Heute-Show einen Zusammenstoß mit Sigmar Gabriel und seitdem genieße ich diese Immunität eigentlich noch viel mehr, ja.
Das kann ich gut nachvollziehen. Wir kommen leider nicht drum rum, die AfD, um die AfD als Thema. Wenn man sagt, dass zumindest für viele Menschen Witze und Satire ein guter Weg sind, um sie zu politisieren, ist mir, und ich denke, da bin ich nicht der Einzige, dem das aufgefallen ist, dass egal, was man gegen die AfD macht und auch wenn man Witze gegen sie macht, dass die AfD nur stärker wird. Kann man gegen die AfD nicht irgendwas machen? Bewaffneter Widerstand vielleicht?
Ich würde das gerne mal ausprobieren. Sachsen-Anhalt scheint mir ein gutes Testgebiet.
Vielleicht nicht.
Vielleicht legen Sie mal los.
Ne, vor allem, zumal scheint es ja da, also ich gehe mal davon aus, dass die AfD ja generell, oder die kann ja generell ganz gut mit Waffen, denke ich mal, da stößt sie ja gerne vor. Vielleicht kann man da ja Gleiches mit Gleichem vergelten, das wäre ja auch eine Möglichkeit.
Naja, andererseits jetzt so Schießereien wie in den Vereinigten Staaten oder in Syrien möchte man ja auch nicht im Land haben.
Das stimmt wohl.
Ich bin da skeptisch.
Aber was glauben Sie denn, wie groß ist denn die Gefahr, die von der aktuellen Polarisierung der Gesellschaft ausgeht, gerade auch im Hinblick auf die Flüchtlingsthematik?
Ich glaube nicht, dass die Gefahr von der Polarisierung in der Gesellschaft ausgeht. Ich glaube eher, dass die Gefahr von der globalpolitischen Situation ausgeht. Und da, finde ich, könnte man allmählich mal handeln. Und da hat natürlich auch die Partei ein probates Mittel. Ich meine, wir sind die Ersten, die den Gedanken einer Mauer aufgebracht haben und salonfähig gemacht haben in der deutschen Politik mit unserer Forderung, die Mauer zwischen Ost und West wieder aufzubauen. Das ist auch nach dem Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt natürlich jetzt viel aufgegriffen worden und von vielen Leuten in den Netzen wurde gefragt, ob wir das nicht langsam auch jetzt abschließen können, dieses Projekt, und die Mauer wirklich komplett wieder aufbauen. Nicht nur diese 5 Meter, die wir damals unter großem Mediengetöse zwischen Sachsen-Anhalt, zwischen Thüringen und Hessen schon mal errichtet haben. Und andererseits greift natürlich auch diese Idee jetzt für eine Mauer um Europa, denn das ist ja die Lösung, die es gibt. Wir müssen uns unseren Wohlstand hier bewahren, möchten das nicht gerne teilen mit den Armen und Elenden in den anderen Bereichen. Und insofern sehe ich nur als Lösung dieses alte Mauerkonzept der Partei, eine Mauer komplett um Europa.
Glauben Sie, dass man vielleicht momentan im aktuellen politischen Diskurs ein wenig zu emotional rangeht? Sind Emotionen in der Politik gefährlich oder sollte man das Ganze eher emotional neutral betrachten, wie es vielleicht eine Frau Merkel tut, wenn sie nicht gerade wieder aus Versehen Flüchtlingskinder totstreichelt?
Wahrscheinlich ist das schon die richtige Herangehensweise, auch wenn die Ergebnisse, die bei Merkels wenig emotionalem Denken herauskommen, die falschen sind. Aber im Prinzip würde ich, glaube ich, auch nicht versuchen, mit Emotionen an die Politik zu gehen. Ich würde eine Situation analysieren und würde dann versuchen, mit Hilfe von Emotionen Unterstützung zu finden, auch in der Bevölkerung. Das machen wir ja auch, wenn wir Wahlplakate gestalten. Das sind ja auch niedere Emotionen, die wir da ansprechen. Aber die Analyse sollte schon kalten Blickes erfolgen.
Die Frage ist ja natürlich auch, wer kommt nach Merkel? Also wer wird nach Merkel hier die Macht in diesem Land übernehmen? Vielleicht ist ja das auch eine Frage.
CDU, ich schätze Kretschmann.
Ich hätte Wolfgang Bosbach getippt, ehrlich gesagt. Wäre mein persönlicher Tipp.
Der Wolfgang Bosbach ist, glaube ich, hat er nicht Krebs?
Naja, mein Gott. Das ist vielleicht ein Grund, aber oder vielleicht ein Argument, aber kein Grund, oder?
Ich glaube, dass Merkel sich noch ein bisschen halten wird.
Vielleicht länger als der Krebs und Bosbach.
Bosbach, glaube ich, ausgelastet, weil er, glaube ich, der bestgebuchte Talkshow-Gast in diesem Land ist. Darauf kann Deutschland nicht verzichten.
Ja, eben drum. Also man hätte zumindest ein Gesicht, was man kennen könnte, wenn man regelmäßig an Will und Co. schaut.
Ja, aber es ist ja kein angenehmes Gesicht. Das möchte man noch nicht täglich dann irgendwie auch in der Zeitung zitiert haben. Nein, ich wäre dagegen. Ich denke an Kretschmann. Ich glaube, der kann Schwarz und Grün unter sich vereinen und die SPD wahrscheinlich auch noch. Eine absolute Kultfigur der deutschen Politik. Ich glaube fest an ihn.
Sollte Kretschmann jetzt vielleicht zusammen mit den Grünen für die CDU in Baden-Württemberg regieren? Oder mit wem sollte er sonst regieren? Außer
ich glaube, er sollte allein regieren.
Nur Kretschmann? Alle Posten
ich glaube,
auf einmal?
Er bekommt genug Unterstützung von allen Seiten. für seine konsensfähige Politik.
Ja, zu Recht, muss man auch sagen. Zu Recht. Das sage ich hier als ganz neutraler Journalist. Was natürlich auch eine Sache ist, die in der aktuellen Flüchtlingsthematik irgendwie untergeht, ist natürlich TTIP. Sie sind ja eine der wenigen Personen als Abgeordneter im Europaparlament, der die Dokumente, die geheimen TTIP-Dokumente, einsehen kann. Ich weiß, die Frage haben Sie mit Sicherheit schon oft gehört. Ich will es dennoch nicht unversucht lassen. Können Sie uns was, auch wenn Sie es eigentlich nicht dürfen, vielleicht zumindest einen kleinen Wink geben, was da drin steht, auf was wir uns einstellen können?
Ich kann Ihnen ganz direkt sagen, was darin steht. Das Lustige ist ja, dass ich habe damals, als ich mir das angeschaut habe, geschrieben, die Bundestagsabgeordneten müssen sich das praktisch nicht angucken. TTIP ist nicht gut. Ich habe es angesehen. Ich habe auch einen Weg gefunden, wie ich TTIP unterbinden kann. Es gibt ja nur zwei ausgedruckte Exemplare dieses Machwerks und ich habe ja Zugriff in Brüssel hier in einem kleinen abgesperrten Raum unter Aufsicht. Ich habe mir das schon einmal angeguckt. Ich habe ja den irren Plan, große Teile von TTIP aufzuessen, also in dem Raum mir das kommen zu lassen und dann, bevor die Wächter da praktisch das Ganze verstanden haben, mehrere Seiten zusammenzuknüllen und zu verspeisen. Das ist, glaube ich, das Einzige, was im Moment wirksam wäre. Und ich habe mir das schon mal angeschaut und habe mir dazu jetzt auch praktisch, man kann sich dann so zwei Teilstücke aus TTIP, aus diesem Regelwerk bestellen und sich das ansehen. Und ich habe zufällig den Bereich Kosmetika erwischt, ich glaube, weil der oben auflag. Jedenfalls habe ich dann da etwas rumgestöbert. Und das Lustige ist ja, dass ich praktisch, wenn ich etwas gelesen habe, nicht darüber sprechen darf, weil ich mich sonst strafbar machen würde. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich einfach Dinge zitiere, die gar nicht in TTIP stehen. Ich habe zum Beispiel öffentlich erklärt, dass in TTIP stehen würde, dass wenn dieses Abkommen geschlossen wird, dass dann Schminke verboten wird in Deutschland. Und ich glaube, dass viele Frauen, also weibliche Wähler, da doch sehr abgeschreckt sind. Wenn wir das zusammen in die Öffentlichkeit bringen, dann glaube ich auch, wird sich der Widerwillen gegen dieses Konglomerat an Lobbyinteressen noch ein bisschen steigern lassen.
Kann man nicht vielleicht als momentan regierender Mensch, sagen wir jetzt mal beispielsweise Angela Merkel oder Sigmar Gabriel, vielleicht nicht sogar teils über die Flüchtlingsdiskussion froh sein, wenn dann solche Themen wie TTIP unter den Tisch gekehrt werden? Ich habe zumindest in den letzten Wochen und Monaten relativ wenig dazu gelesen.
Ja, ich glaube, man hat über relativ viele Themen relativ wenig gelesen und man kann sich nur wünschen, dass das wieder auf die Tagesordnung kommt. Auch was mit Waffenexporten, Sigmar Gabriels geschönten Zahlen da im Raum steht und ich muss ja gerade Politik machen. Also es gibt ja einige Themen, die im Moment so ein bisschen unter dem Radar der Öffentlichkeit fliegen und ich hoffe, dass das sich wieder ändert.
Wie war das denn eigentlich damals zu Ihren Jugendtagen, Herr Sonneborn? Ist das denn so, dass die Jugend heutzutage weniger politisch ist als noch damals zu Ihren Jugendtagen, als Sie noch jung waren?
Nein, wenn ich an Universitäten gehe oder auf Lesereisen, sehe ich, dass das Publikum zu großen Teilen mit sehr jungen Leuten gefüllt ist und ich glaube, das Interesse ist auf jeden Fall da. Ich wollte gerade sagen, dass die Leute, und das jetzt auch ein bisschen abschließend, dass die Leute damals radikaler waren, wenn man sich an die Demonstrationen zurückerinnert, die es früher gegeben hat. Aber dann ist mir aufgefallen, dass ich mal bei einer Demonstration gegen die Bildungspolitik, gegen den damals noch lebenden Jürgen W. Möllemann, ich war bei einer Demonstration, hatte einen 6er-Pack Eier mit, um ihn damit zu bewerfen und sah dann plötzlich, dass ich an der Uni eingepfercht war zwischen ganz vielen Anzugträgern, die offensichtlich FDP-orientiert waren. Das gab es damals noch. Und ich habe die Eier dann so ganz klammheimlich irgendwo verschwinden lassen. Also so radikal oder so viel radikaler als heute waren die Leute damals offensichtlich nicht. Und heute fliegt ja auch wieder die ein oder andere Torte. Das sind Zustände, die wir natürlich begrüßen.
Wie sind Sie denn damals überhaupt zur Politik gekommen oder auch zur Satire gekommen?
Zur Satire bin ich gekommen, das haben Sie vorhin schon angesprochen, weil ich glaube, dass es halt nur 4 oder 5 Möglichkeiten gibt, auf den Irrsinn dieses kapitalistischen Systems zu reagieren. Und ich wollte halt damals noch nicht in den bewaffneten Widerstand, heute denke ich anders. Alkoholismus konnten wir damals praktisch auch nebenbei noch miterledigen. In die Politik gehen wäre noch eine Lösung gewesen, aber das war auch zu unseriös damals. Und dann bleibt halt nur die Möglichkeit, zur Titanic zu gehen, zumindest einen guten Witz über das zu machen, was uns belästigt. Und ja, wenn man da eine Gruppe Gleichgesinnter findet und dann feststellt, dass die Politik immer unseriöser wird und immer satirischer, dann fasst man, glaube ich, automatisch, kommt man zu der Entscheidung, dass man dann selbst als Satiremagazin politischer und seriöser werden muss. Und dann ist der Schritt in die Politik nicht mehr fern.
Dann sage ich vielen Dank für das Interview, Herr Sonneborn. Und ich würde mal sagen,
es war mir ein großes Vergnügen.